Ja, also das ist erstmal auch ein Bewusstseinsbildungsprozess, ne? Also viele Schülerinnen und Schüler, die klassischen Unterricht genießen, die kommen da in so einer Rezipientenhaltung, ne, in den Unterricht und lassen sich da unterhalten, entertainen. Also das ist schon erstmal ein Perspektivwechsel zu sagen, ich bin für mein eigenes Lernen auch selbst verantwortlich. Also das ist der erste Schritt, der erreicht werden muss.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Digitalisierung, Lehrkräftemangel, neue Lernkulturen. Wir leben in einer Zeit, in der sich vieles sehr rasant verändert. Es gibt technologische Entwicklungen, gesellschaftliche Umbrüche und vor allem auch globale Herausforderungen, die unseren Alltag prägen. Und genau das unterscheidet die Welt, in der unsere Kinder und Jugendlichen heute aufwachsen, massiv von der Welt ihrer Eltern und Lehrkräfte, die in den 70er, 80er und 90er Jahren sozialisiert worden sind. Unsere Kinder stehen vor einer Zukunft, die wir uns heute noch gar nicht in all ihren Facetten vorstellen können. Umso wichtiger ist es natürlich, junge Menschen mit den richtigen Kompetenzen auszustatten. Wir reden in diesem Zusammenhang immer wieder über Zukunftskompetenzen und mit Lernformen, die diese Zukunftskompetenzen ermöglichen. Ein Begriff taucht dabei immer häufiger auf, nämlich der Begriff der Selbstregulation. Das klingt am ersten Blick mal etwas sperrig, ist aber im Grunde der Schlüssel für erfolgreiches Lernen in der Zukunft. Wie lernen Schülerinnen und Schüler selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu lernen? Und das in einer Zeit, die von KI geprägt ist. Darüber sprechen wir heute mit einem Mann, der wie kaum ein anderer Didaktik und Praxis zusammenbringen kann, nämlich Dr. Frank Haas. Er ist Schulpädagoge, er ist langjähriger Englischlehrer, Fachberater, Autor und Herausgeber unter anderem der Englischreihe Lines sowie der Reihe Education for Future im Ernst Klett Verlag. Servus Frank, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Hallo, ich grüße dich.
Du unterrichtest ja seit vielen Jahren, du bildest Lehrkräfte weiter und du berätst Schulen zur Unterrichtsentwicklung. Wie hat sich aus deiner Sicht das Lernen in den letzten Jahren verändert?
Das hat sich sehr gewaltig verändert. Also die letzten 5 Jahre, denke ich, haben nochmal ganz drastisch Veränderungen gebracht, logischerweise durch Corona, durch die Digitalisierung, die ja etwas länger als die letzten 5 Jahre betrifft, aber ja, es sind schon gravierende Veränderungen nach meinem Gefühl passiert.
Was hat Corona vor allem angestoßen, wenn du sagst, Corona hat vieles verändert im Unterricht?
Also Corona hat doch recht gute Erkenntnisse gebracht, was passiert, wenn klassische Lernsituationen, die Schule normalerweise ausgemacht haben, aufgelöst werden. Also sprich, wenn Lehrende und Lernende nicht mehr gemeinsam in einem Raum sind, wenn die Zeiten relativ schwierig planbar sind, wenn kein direkter Zugriff auf das Schülerverhalten stattfindet. Und ich denke, das sind ganz, ganz wesentliche Merkmale gewesen.
Wenn wir jetzt etwas länger zurückblicken als 10 Jahre in deine Schulzeit und wenn wir eines deiner alten Schulzeugnisse anschauen würden, hätte man dir damals schon Selbstregulation attestiert?
Ganz sicher nicht. Ich bin ja nun schon, also meine Schulzeit liegt etwas länger zurück und das war also sehr, sehr klassisch. Und meine Schulzeit lag ja nun noch auch in einem anderen politischen System, wo also alles auf Frontalunterricht und Wissensvermittlung abzielte.
Warst du ein guter Schüler? Bist du gerne in die Schule gegangen?
Ich bin gerne in die Schule gegangen und es gab auch Fächer, wo ich ganz gut war. Es gab Fächer, wo ich, also ich war kein schlechter Schüler, aber auch nicht unbedingt jetzt brillant herausragend.
Und ich nehme an, es waren immer schon die Sprachen, weil das ist ja dein Spielfeld eigentlich.
Ja, Sprachen sind mir relativ leicht gefallen, auch hier. Es war natürlich Russisch die erste Fremdsprache, mit der ich konfrontiert wurde, also eine slawische Sprache, wo der Zugang schon etwas schwieriger war, dann Englisch später. Latein kam bei uns dann noch hinzu und es hat mir einfach Spaß gemacht, ja. Das war auch der Auslöser wahrscheinlich für die Entscheidung dann, Lehrer für Fremdsprachen zu werden.
Wenn wir zum eigentlichen Thema unserer Folge heute kommen, dann darf ich mit einem Zitat beginnen. Ferdinand Stebner, Professor an der Uni Osnabrück und Experte für selbstreguliertes Lernen, hat im Mai heurigen Jahres gesagt, wer selbstgesteuert lernt, lernt nachhaltiger und mit mehr Freude. Was bedeutet eigentlich selbstreguliertes Lernen konkret und worin unterscheidet es sich von traditionellen Lernformen?
Also das Thema selbstreguliertes Lernen begleitet uns ja nun schon sehr, sehr lange aus unterschiedlichen Kontexten heraus. Da ist zum einen natürlich die Quelle der reformpädagogischen Konzepte, die den Fokus weg vom reinen Stoffvermitteln hin zum Lerner als lernendes Individuum zum Menschen gebracht haben. Ich denke, das ist also diese pädagogische, humanistische Sicht auf den Lerner ist die eine Quelle, die andere ist die Psychologie, zu sagen, also weg von, gerade in der Fremdsprache hatten wir nach dem Krieg die stark behavioristisch geprägte Modelle, die dann durch die kognitivistische Lernpsychologie abgelöst wurden, also Lernen als Konstruktion von Wissen, Selbstkonstruktion von Wissen, wo man sagt, man kann eigentlich nichts vermitteln. Also man kann niemandem erklären, wie Tee schmeckt. Man muss den Tee selber kosten, um zu wissen. Also das sind eine ganze Reihe von Quellen. Und insofern ist es in der Fremdsprachendidaktik eigentlich kein neues Thema. Die Motivation, warum man selbstorganisiertes Lernen forcieren sollte oder wollte, die ist wahrscheinlich unterschiedlich gewesen.
Zur Motivation kommen wir vielleicht ein bisschen später noch. Ich habe gesehen, auch die Politik beschäftigt sich mittlerweile intensiv mit dem Thema. Es gibt ein aktuelles Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, das man für die Kultusministerkonferenz geschrieben hat. Und da geht man auf selbstreguliertes Lernen bzw. Selbstregulationskompetenzen in Wissenschaft und Bildungspolitik ein. Warum gerade jetzt?
Tja, es ist natürlich so, dass didaktisch-methodische Konzepte gehen und kommen wieder. Ne? Also wir haben eigentlich immer doch da zyklische Prozesse. Ich denke schon, dass es auch mit der aktuellen Situation in den Schulen zu tun hat. Wenn es schwierig wird, Unterricht durch Lehrkräfte abzudecken, dann ist es natürlich wichtiger, dass Schülerinnen und Schüler auch in Phasen des Lernens oder des Unterrichts stärker selbstgesteuert lernen. Also das ist eine weitere Komponente, die aktuell hinzukommt, hin zum psychologischen oder pädagogischen Grund.
Das heißt, es könnte ein Hebel sein, um den Lehrkräftemangel etwas abzuschwächen?
Das sehe ich absolut so. Ja, also wie gesagt, und ein Hebel, der nicht unbedingt der schlechteste wäre. Wie gesagt, es gibt gute Gründe dafür, wenn wir Bildung ernst nehmen und Schule bildenden Unterricht vermittelt, dann steht das Individuum und die Stärkung des Individuums im Mittelpunkt und dazu gehört natürlich eine Selbstkompetenz, Selbstregulierungskompetenzen. Und also das ist die eine Seite. Und wenn wir das forcieren, aus welchen Gründen auch immer, dann kann das eigentlich nur gut sein. Und es kann ein gutes Mittel sein, ein Stück weit den Lehrkräftemangel aufzufangen.
Lehrkräftemangel ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Also wir zwei unterhalten uns ja außerhalb vom Podcast auch immer wieder über dieses Thema. Wie können wir diesen so wichtigen Beruf wieder attraktiver machen? Weil eigentlich, man hört immer und liest immer wieder, für junge Menschen ist es ganz, ganz wichtig, einen sinnstiftenden Beruf zu haben. Das ist viel wichtiger als Gehalt und Geld und andere Themen. Jetzt ist es ja, wenn es darum geht, Potenziale von jungen Menschen zu heben, eigentlich etwas extrem Sinnstiftendes. Wir müssen aber, wenn wir genauer hinschauen, zugeben, das ist momentan nur unter sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen möglich. Wie kriegen wir wieder mehr junge Menschen dazu, zu sagen, ja, ich möchte Lehrkraft werden? Wie war das bei dir damals? Wann hast du dich entschieden, Lehrer zu werden? Und was waren deine Motivationsgründe? Und wie können wir auch wieder mehr junge Menschen dazu bringen, zu sagen, ja, ich gehe diesen Schritt ich stelle mich jeden Tag in die Klasse. Ist ja eigentlich kein Beruf, sondern eine Berufung, sondern mach mir zum Ziel, junge Menschen zu entwickeln und einen guten Start ins Leben zu schenken.
Bei mir war das relativ schwierig. Ich bin sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg zum Lehrerberuf gekommen. Also meine erste Ambition war eine eher wissenschaftliche Karriere. Ich habe vergleichende Sprachwissenschaft und also Onomastik studiert, mit Schwerpunkt Onomastik. Das ist Namensforschung, also eine völlig andere Geschichte. Und bei mir war es tatsächlich auch die normative Kraft des Faktischen. Es war die Wende, die eine Umstrukturierung der Universität Leipzig bewirkte. Als Folge daraus verschwand der Wissenschaftsbereich, in dem ich da ein Promotionsstudium angefangen hatte. Und ich bin dann sozusagen auf das Lehramt zurückgefallen, habe dann noch meine fehlenden und ausstehenden Prüfungen nachgeholt und bin dann Lehrer geworden aus relativ pragmatischen Gründen und habe dann eigentlich erst im Prozess des Lehrerwerdens gemerkt, dass das ein toller Beruf ist und dass das richtig viel Spaß machen kann. Also auch hier, es war nicht so, dass der Lehrerberuf so positiv dargestellt war, dass man nun unbedingt Lehrer werden wollte. Und ich denke auch heute, das Image des Lehrers ist nach wie vor kein besonders gutes, kein besonders hohes. Hinzu kommen jetzt eben die Diskussionen um die schwierigen Situationen in der Schule, was viele junge Menschen abschrecken wird. Wir haben auch relativ hohe Aussteigerquoten im Lehramtsstudium, das ist ja nun auch kein Geheimnis. Ich denke, das hat mit der Art des Lehramtsstudiums zu tun, dass also die Begegnung mit der wirklichen Praxis, mit dem lebendigen Schüler relativ spät stattfindet, dass man sich viel zu lange auf fachliche Inhalte konzentriert im Lehramtsstudium. Das ändert sich, das ist auch je nach Universität, nach Lehrerausbildungsinstitutionen sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich finde, wenn man jungen Studierenden relativ früh zugesteht, zu erleben, welche Möglichkeiten auch der Beruf des Lehrers bietet, dann wäre das wahrscheinlich etwas, was mehr junge Menschen bewegen könnte, dabei zu bleiben. Das ist das eine. Das andere, wie gesagt, also wir stellen den Lehrerberuf wahrscheinlich häufig falsch dar. Und aktuell passiert das ganz besonders stark, ist mein Empfinden, mit wiederum vor dem Hintergrund des Lehrermangels, dass man sagt, wir wollen uns auf den wesentlichen Aspekt des Lehrerseins konzentrieren, nämlich auf das Erteilen von Unterricht. Aber Lehrersein ist ja viel, viel mehr. Und wenn man das Gesamtbild hat, dann kommt man eigentlich auch zum wirklich, das, was du als erfüllend bezeichnest, junge Menschen ins Leben zu helfen, junge Menschen zu stärken. Und wenn man auch Schüler als Menschen sieht und nicht nur als Empfänger dessen, was man an Stoff zu vermitteln hat, was man an Wissen zu vermitteln hat, dann reagieren die auch ganz anders und sind auch viel, viel offener. Und das Miteinander ist ein sehr angenehmes. Und Lehrersein ist in erster Linie Beziehungsmanagement. Dann kommt erst der Fachinhalt. Und das ist wahrscheinlich ganz häufig nicht wirklich bewusst, auch jungen Menschen nicht, wenn sie in den Lehrerberuf gehen wollen oder eben auch nicht.
Jetzt hast du vorher gesagt, dass Lehramtsstudierende erst sehr spät in den Kontakt mit dem lebenden Schüler, wie du so schön gesagt hast, kommen. Jetzt können wir natürlich Tendenzen beobachten, auch wieder so ein Hebel, um den Lehrkräftemangel ein Stück weit abzumildern, dass Lehramtsstudierende sehr, sehr früh in den Unterricht kommen und sehr, sehr früh eigentlich für eine Klasse verantwortlich sind. Das Gegenteil von dem, was du angesprochen hast, kann aber auch in die falsche Richtung gehen, wenn man junge Menschen schon sehr früh anfängt zu verbrennen, oder?
Absolut. Das ist also wirklich sehr, sehr gefährlich, was hier passiert. Ich fürchte, es wird die Abbrecherquoten noch nach oben treiben. Also was ich meinte, ist einfach ein gesteuerter und begleiteter Prozess der Begegnung mit der Schulrealität. Also ich habe, das ist auch schon wieder 20 Jahre her, habe ich eine Zeit lang in Malmö in Schweden an der Universität unterrichtet als Dozent, und die haben dort eine School of Education. Also die haben die Lehramtsstudierenden in einer eigenen Einheit an der Universität zusammengefasst, und dort begann das Lehramtsstudium so, dass die Studierenden zunächst erst einmal eine Praxisbegegnung hatten. Ne? Also sie sind in die Schulen gegangen, haben beobachtet, haben gezielte Beobachtungsaufträge auch mitbekommen, sind zurück in die Universität gekommen und haben dann Fragen gestellt. Und die Lehre baute ganz nachfrageorientiert auf den offenen Fragen der Studierenden auf. Ja? Und dann wurde die Lehre also nicht irgendwo ad cathedra gehalten, sondern die wurde immer am Studierenden orientiert, ausgerichtet. Und das war eine sehr schöne Sache, ja. Wie gesagt, die Studierenden wurden begleitet. Als ich in Leipzig in der Lehrerausbildung war, haben wir versucht, die Praxisphasen nach vorn zu verlagern und auch entsprechend auszuweiten. Das geht aber nur, wenn man in den Schulen Partner hat, also Lehrerinnen und Lehrer hat, die die Studierenden willkommen heißen, begleiten und für sie da sind. Die Gefahr, die ich aktuell sehe, ist, dass man, um irgendwelche Mangelsituationen auszugleichen, Studierende viel zu früh in Situationen bringt, die sie noch nicht bewältigen können. Und das ist natürlich kontraproduktiv.
Jetzt hast du gesagt, junge Lernstudierende, die gehören gesteuert und begleitet, wenn sie in die Schule kommen. Jetzt gehören ja natürlich auch Schülerinnen und Schüler gesteuert und begleitet, wenn man sagt, man möchte mehr in Richtung eigenverantwortliches Lernen gehen. Also da kann man nicht einfach sagen, jetzt seid ihr selbst zuständig für einen Lernprozess und ich ziehe mich zurück. Wie kann man das in einer Klasse gut begleiten? Wie kann man junge Menschen gut befähigen, mehr Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen?
Ja, also das ist erstmal auch ein Bewusstseinsbildungsprozess, ne? Also viele Schülerinnen und Schüler, die klassischen Unterricht genießen, die kommen das in so einer Rezipientenhaltung, ne, in den Unterricht und lassen sich da unterhalten, entertainen. Also das ist schon erstmal ein Perspektivwechsel zu sagen, ich bin für mein eigenes Lernen auch selbst verantwortlich. Also das ist der erste Schritt, der erreicht werden muss. Und dann müssen wir den Schülerinnen und Schülern natürlich Instrumente in die Hand geben, dass sie das eigene Lernen auch wirklich steuern, entwickeln können. Und dazu gehört auch wiederum ein gezieltes Methodentraining. Also Methodenkompetenz umfasst nach meinem Verständnis mehr noch als Lernkompetenz. Wenn wir Lernen wirklich als Informationsaufnahme, Verarbeitung, Speicherung, Abrufen, Reflexion sehen wollen, dann gehört da zum Beispiel eben auch dazu, dass die Selbstmotivation, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, also dass man sich selbst motiviert, auch Phasen des Lernens durchzustehen, die vielleicht etwas beschwerlicher sind. Dazu gehört zum Beispiel eben auch mit anderen gemeinsam zu lernen, im sozialen Kontext Strategien zu haben, wie ich von besseren Lernern Lernmethoden, Lernstrategien übernehmen kann, etc. Also das muss vermittelt werden und das muss auch kontinuierlich vermittelt werden.
Jetzt hast du zu Beginn gesagt, dass sich das Lernen in deiner Wahrnehmung in den letzten Jahren deutlich verändert hat, vor allem in den letzten 5 Jahren durch Corona. Du bist ja nach wie vor neben all den anderen Dingen, die du machst, aktiv als Englischlehrer. Was würdest du sagen, auch vor dem Hintergrund des Themas Selbstregulation, was hast du an deinem Unterricht umgestellt in den letzten Jahren?
Also ich habe mich eigentlich immer schon bemüht, das zu tun, was ich jetzt auch eingefordert habe, zu sagen, die Schülerinnen und Schüler selbstständig lernen zu lassen, ihnen Verantwortung für das eigene Lernen zu übertragen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Frage, haben wir denn überhaupt die Materialgrundlagen, dass Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten können? Und da wird dann immer das Thema Digitalisierung in den Raum gestellt und ich lebe nun im westsächsischen ländlichen Bereich und wenn ich sehe, dass Schülerinnen und Schüler zu Hause eben nicht unbedingt die Voraussetzungen haben oder eben auch in den Schulen nicht die Voraussetzungen da sind, dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass selbstständig gelernt wird. Man braucht einfach Materialien, die für das selbstständige Lernen geeignet sind. Und da habe ich mich immer bemüht, auch solche Dinge zu entwickeln. Und wenn das gut funktioniert und Schülerinnen und Schüler auch merken, dass Lernzuwächse stattfinden, dann ist das ein selbstverstärkender Prozess.
Du bist ja auch seit vielen Jahren Herausgeber von Lehrwerksreihen. Was hat sich an den Inhalten von Bildungsmedien verändert? Was muss sich verändern, wie du vorher gesagt hast, um selbstreguliertes Lernen überhaupt möglich zu machen?
Also da war es vor, auch wiederum, ich sag mal 10, 15 Jahre, war der Glaube, dass man das im Prinzip mit einer Belehrung, einer Unterweisung abhandeln könnte. Es gab dann in den Schulen am Anfang des Schuljahres sogenannte Methodenwochen, wo die Schülerinnen und Schüler belehrt wurden, wie das eigene Lernen zu funktionieren hat. Das hat natürlich nicht geklappt, ist auch ganz klar, weil das dann spätestens in der 3., 4. Schulwoche bereits wieder vergessen war. Andere Schulen haben sich dann aufgemacht, solche Methodencurricula zu erstellen, wo also verschiedenen Fächern verschiedene Lernmethoden zugewiesen worden sind, die zu entwickeln waren. Und das wurde kontinuierlich über die gesamte Schulzeit hinweg gepflegt. Und nur so kann es gehen. Ich denke, das ist etwas, was kontinuierlich, also Lernmethoden, das Entwickeln von Lernmethoden ist etwas, was kontinuierlich entwickelt werden muss. Und da müssen Materialien, und das sind wir jetzt bei den auch bei den Lehrwerken, die müssen natürlich das auch ermöglichen bzw. anregen. Und da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Also ich denke, seit der vorletzten Lehrwerksgeneration, wenn ich für Englisch spreche, gibt es eine sehr starke Fokussierung auf Methodenkompetenz, wo kontinuierlich verschiedene Lernmethoden in verschiedenen Wissensdomänen entwickelt werden. Und auch hier, es ist etwas, was einfach allein natürlich nicht leisten kann. Wenn man diese Unterscheidung in direkte, indirekte Strategien ernst nimmt, dann gibt es solche Strategien, die auf das Lernen allgemein abzielen und es gibt einige, die natürlich auf das Lernen im Fach abzielen. Und beides muss gut koordiniert und vernetzt sein.
Wenn ich das richtig interpretiere, dann bedeutet das, dass das nicht viel hilft, wenn das in einer Schule eine Lehrkraft macht. Das ist nicht nur Aufgabe der Lehrkraft, sondern auch Aufgabe der Schule an sich, Stichwort Schulentwicklung. Welche Rahmenbedingungen sind denn nötig, damit eine Schule selbstregulierte Lernkultur an der Schule auch gut etablieren kann?
Ja, die Schule muss das, oder nicht nur die Schule, sondern wer ist die Schule? Es sind natürlich in erster Linie die Lehrkräfte. Die müssen das erstmal selbst wollen. Das ist natürlich ein Stück weit eine Bereitschaft zum Rollenwechsel damit verbunden. Also ich muss als Lehrer einfach das Heft aus der Hand geben. Und da gehört eine Souveränität dazu. Ja, also zu sagen, ich traue mir zu, den Unterricht so zu gestalten, dass es Phasen gibt, in denen ich das Heft bei mir behalte. Also das ist ja auch ganz wichtig, dass Unterricht nicht nur noch selbstgesteuert passieren kann. Also das Vorbild des Lehrers braucht es natürlich auch in gewissen Phasen, Inputphasen, in Phasen, wo Schülerinnen und Schüler Dinge reflektieren sollen, die sie vielleicht allein noch gar nicht können. Also wir brauchen eine gute Mischung unterschiedlichster Konzepte. Und das muss der Lehrer wollen und können. Das ist gar nicht so einfach, solche Phasenwechsel aufzufangen. Ja? Also so eine Gruppenarbeitsphase wieder in eine Frontalphase zu überführen und eine Frontalphase eben entsprechend gesteuert freizugeben. Da gehören auch Lehrerkompetenzen dazu, die natürlich vermittelt werden müssen. Und es gehört die Koordination dazu, die schulinterne. Und das scheitert manchmal schon ganz einfach an schulorganisatorischen Grundlagen. Also zum Beispiel alle Lehrer für eine gewisse Zeit parallel freizuschalten, so dass man miteinander ins Gespräch kommen kann. Das ist durchaus nicht selbstverständlich in allen Schulen.
Du sagst ja immer wieder auch, ich habe da einige Zitate von dir gelesen, dass es beim Unterrichten eigentlich in erster Linie darum geht, Lernen zu begleiten und nicht darum, Lernstoff zu vermitteln und dass wir den Lernenden stärker ins Zentrum unserer Überlegungen stellen sollen. Du hast es gerade angesprochen, dass wenn wir dieses eigenverantwortliche Lernen stärken wollen, sich natürlich die Rolle der Lehrkraft verändert. Jetzt ist es so, wenn sich bei mir im Unternehmen Rollen von Mitarbeitern ändern aus strategischen Gründen, um weiterhin erfolgreich sein zu können, dann ist das immer auch begleitet von Personalentwicklungsmaßnahmen, weil ich kann ja einem Menschen nicht sagen, heute ist das deine Rolle und morgen möchte ich, dass das deine Rolle ist, sondern ich muss ja Menschen auch unterstützen, von A nach B zu kommen. Unterstützt unser System Lehrkräfte ausreichend dabei, diese Entwicklung auch gehen zu können? Oder verlangen wir von Lehrkräften immer etwas, ein Ergebnis, und sie müssen sich selbst überlegen, wie sie dorthin kommen? Weil so eine Rollenveränderung, also ich stelle mir das vor, wir reden ja viel über Druck im System. Ich stelle mir vor, ich bin Lehrkraft seit einigen Jahren. Ich habe für mich erfolgreiche Methoden entwickelt und plötzlich funktioniert das nicht mehr so wie früher. Also ich merke als Mensch, dass das, was ich gut kann und perfektioniert habe, weniger funktioniert, dass ich nicht mehr alle mitnehme, dass ich weniger wirksam werde. Das ist ja kein schönes Gefühl. Jetzt muss ich mir überlegen, was mache ich anders? Unterstützen wir Lehrkräfte genug dabei, diesen Schritt, diesen Weg zu gehen?
Also ich denke nein, ja. Besonders aktuell in der Situation ist sehr viel Druck im System. Also Lehrkräfte bekommen immer mehr Aufgaben aufgebürdet. Das ist also keine Floskel, kein Schlagwort, ist einfach so, dass die Situation sich so stark ändert. Hinzu kommt der Lehrkräftemangel, sind Vertretungsstunden zu übernehmen, es sind, und dann kommt noch alles, was so natürlich so klassisch unter Klassenleitertätigkeit stattfindet, also Kommunikation mit Eltern, das wird nicht leichter, die Vielfalt der Lebenssituationen der Schülerinnen und Schüler nimmt zu. Also es kommen Herausforderungen im pädagogischen Bereich dazu, das Thema Inklusion, also mit Schülerinnen und Schülern in einer Klasse zu arbeiten, die mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen in den Unterricht kommen. All das sind Dinge, die man so, die kann man alle pädagogisch begründen, die kann man bildungspolitisch begründen, aber man muss natürlich auch entsprechend Lehrerinnen und Lehrern den Raum geben, sich dann darauf einzulassen. Und das ist etwas, was ich denke, was momentan fehlt, also einfach die Freiheit, der zeitliche Raum, sich auf solche Prozesse wirklich einzulassen. Und gerade beim Thema Inklusion, was ja auch wirklich ein starker Paradigmenwechsel war, ist mir ganz häufig von Lehrkräften gesagt worden, dass sie eben das gerne anders in ihren Unterricht einführen würden, wenn sie wüssten, wie es besser ginge. Und also ich sehe hier durchaus auch ein Stück weit pädagogisches Verantwortungsgefühl. Das kann natürlich auch ein Schutzargument sein, aber ich denke, dass das viele ernst gemeint haben. Also zu sagen, wenn ich nicht weiß, wie es richtig geht, lasse ich lieber die Finger davon und will nichts falsch machen. Und solche Schulentwicklungsprozesse gehen eben wirklich nur, wenn die gesamte Schule sich auf den Weg macht und eben auch die Möglichkeiten schafft, sowas zu tun. Also auch hier ein Beispiel, es gab bei mir in der Region hier einen wunderbaren Ansatz über ein Sozialraumkonzept, die Schulen unterschiedlichste Schulformen miteinander zu vernetzen und Lehrkräfte auch von ihren Kompetenzen profitieren zu lassen. Also die Schulen im mittleren Bereich, die Gymnasien und die Förderschulen für Lernen zum Beispiel, sodass eben auch ein Oberschullehrer wusste, wenn ich jetzt einen Inklusionsschüler oder Integrationsschüler bei mir habe, welche Methoden gibt's da, wie kann ich vorgehen? Und also eine tolle Geschichte, einfach mal Lehrer miteinander zu vernetzen, auch über die Schule hinaus. Das Ganze scheiterte an den zeitlichen Möglichkeiten. Es war also nicht möglich, so gemeinsame Treffzeiten zu organisieren, dass man die Konzepte weiterverfolgen konnte. Das Ganze ist dann eingeschlafen. Also das sind so Dinge, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wird es natürlich extrem schwierig für die Lehrkräfte. Und die Gefahr, eben durch diesen starken Druck, der momentan mit Blick auf Lehrkräftemangel im System ist, der wird das nicht befördern. Also er wird nicht die Muße und auch nicht die zeitlichen Voraussetzungen schaffen, solche Schulentwicklungsprozesse voranzutreiben. Deswegen bin ich da sehr skeptisch, dass das sehr schnell passiert.
Jetzt hast du gesagt, es braucht Rahmenbedingungen. Wir sprechen immer wieder darüber, dass Schule nicht die Reparaturwerkstatt der Gesellschaft sein kann, aber die Rolle wird ja immer wieder zugeschrieben. Du hast gerade erzählt, es braucht eigentlich die gesamte Schule, es braucht einen Schulentwicklungsprozess. Dem allen spricht entgegen, dass da ganz, ganz viel Druck im System ist. Es ist ja nicht nur der Lehrkräftemangel, sondern es ist auch ein Mehr an Aufgaben, ein Mehr an Bürokratie, ein Mehr an Digitalisierung, das bei halb besetztem Kollegium, also da kommt ja vieles zusammen. Wie kriegt man diese schier unlösbare Aufgabe hin, Menschen auf den Weg zu schicken, eine Veränderung anzustoßen, wenn es eigentlich in vielen Fällen um schiere Überleben geht?
Das ist eine gute Frage, wenn ich die Antwort wüsste. Also in vielen Lehrgesprächen, wir sind in eine Situation hineingekommen und teilweise nicht wirklich überraschend, dass wir sehr, sehr große Probleme haben und es sicher keine einfachen Lösungen geben wird. Also der Versuch, jetzt die Lehrkräfte noch mehr auszubeuten, wird einfach zu noch stärkeren Überlastungssymptomen, also Burnout-Krankheiten führen. Es wird dazu führen, dass junge Menschen sich sehr genau überlegen, ob man diesen Beruf wirklich ergreifen will. Und ich denke auch nicht, dass Schulen in der klassischen Form diese Probleme lösen können. Wir brauchen neue Ansätze und einen sehr vielversprechenden Ansatz sehe ich hier darin, dass man also Schule über das Schulgebäude hinausdenkt. Wenn wir so weitermachen, wie wir das aktuell tun, dann werden wir in gesamtgesellschaftliche Probleme hineinlaufen, die auch vom System Schule nicht mehr zu korrigieren sind. Deswegen denke ich, dass es an der höchsten Zeit ist, dass wir Bildung auch stärker zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe machen. Das heißt, dass wir uns Hilfe suchen im regionalen Umfeld, dass wir also diese Schulgrenze einfach öffnen und versuchen uns Akteure in die Schule zu holen, die hier Lehrkräfte unterstützen können. Es war viel die Rede in den letzten Monaten vom multiprofessionellen Team. Das Problem ist nur, wie ist das hinterlegt? Ja, sind es jetzt wirklich rein die Schulsozialassistenten oder sind es die, wer ist das eigentlich? Und ich denke, hier müssen wir einfach neu nachdenken. Vielleicht ist es auch durchaus der Gärtnermeister, der ein wenig Biologieunterricht in der Schule unternehmen kann. Vielleicht ist es der Förster, der in die Schule kommt und zum Thema klassisches Biologiethema der Wald als Lebensgemeinschaft. Das können auch Akteure von außen. Wir müssen hier nur etwas offener werden. Und das ist natürlich auch ein Stück weit wieder bürokratisch schwierig. Also wie sind diese Leute, die da von außen kommen, einzustufen? Dürfen die auch Noten erteilen? Also an solchen Fragen scheitern solche Dinge dann wieder ganz oft. Ja, also das, denke ich, können wir uns aktuell nicht mehr leisten. Wir müssen jede Hilfe in Anspruch nehmen, die wir kriegen können.
Also wenn du sagst, Schule über das Gebäude hinausdenken, dann meinst du damit Unternehmen aus dem Umfeld einladen, Vereine aus dem Umfeld einladen, Personen, die was beizutragen haben, einzuladen, gemeinsam Schule zu gestalten, Unterricht zu gestalten. Und da ist man sehr schnell an bürokratischen Grenzen, wie du eben gesagt hast. Es muss natürlich trotzdem eine Lehrkraft im Unterricht stehen, weil irgendwer muss ja die Verantwortung dafür haben, wenn was passiert und ähnliches. Also es ist gar nicht so einfach, die Türen der Schule zu öffnen und was ja unglaublich wichtig wäre, das Umfeld mit hineinzubekommen, weil man da oder dort oder viel zu schnell an Grenzen stößt.
Absolut. Dass es geht, zeigt zum Beispiel oder zeigen verschiedene Maßnahmen zur Berufsvorbereitung. Ja, also das war ja auch ein sehr, sehr großes Thema. Verschiedene Wirtschaftsverbände, auch das ist wieder etwa 10, 15 Jahre her, mahnten an, dass die Ausbildungsfähigkeit der Absolventen der Schulen nicht mehr gegeben ist oder auch Studierfähigkeit, wenn wir ans Gymnasium denken. Ich bleibe jetzt mal im Bereich der mittleren Abschlüsse. Und man hat angefangen, mit Unternehmen in den Regionen zu kooperieren. Da, gerade an einigen Schulen, an denen ich hier auch unterrichtet habe, da gab es Kooperationen mit 20, 30 Unternehmen in der Region und Schülerinnen und Schüler der 7., 8., 9. Klasse besuchten dann alle 2 Wochen für einen Tag ein Unternehmen. Bekamen erstmal überhaupt einen Eindruck, wie ein Unternehmen funktioniert, was da zu tun ist, welche Berufe wie geartet sind, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind. Und das ist eine sehr gute Geschichte gewesen. Ja, also Noten wurden dann dort überhaupt nicht erteilt. Es gab dann Praxisberichte. Ja? Man muss ja auch nicht immer wirklich Leistungsbeurteilung, Bewertung in Schulnoten denken. Es gibt da durchaus differenziertere, wahrscheinlich sogar bessere Verfahren als eine reine Notenbewertung.
Aber das ist ja Lebenswissen im besten Sinne. Und ich glaube, das motiviert ja junge Menschen auch, wenn sie mal rauskommen, wenn sie mal sozusagen das, was sie im Unterricht sehen, hören, erleben, auch in der Praxis sehen. Das macht sie angreifbarer. Wie du vorher gesagt hast, Tee, jemanden beizubringen, wie Tee schmeckt, ist schwierig. Er muss ihn irgendwann mal selbst trinken, um das zu erleben.
Genau, absolut. Und also es hat in vielerlei Hinsicht positive Auswirkungen. Das ist zum einen also wirklich ein besseres Verständnis, wo führt mich mein Schulweg eigentlich hin? Ja, das ist das Erste. Das Zweite, wofür nutzt mir das oder nutzt mir das, was ich hier theoretisch im Schulkontext lerne? Kann ich das anwenden? Muss ich das anwenden? In vielen Fällen oder in den besten Fällen wäre die Antwort eine positive. Im sozialen Bereich, wie arrangiere ich mich mit Menschen, die jetzt nicht im Kontext Schule, also klassisch Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern das sind plötzlich Menschen, die als Kollegen auftreten, die ja in einem völlig anderen Verhältnis stehen. Ja? Wie trete ich denen gegenüber? Also zu die klassischen Primärtugenden. Ja? Also bin ich, welche Rolle spielt Höflichkeit? Welche Rolle spielt Offenheit, Fleiß, Engagement? Ja, also alles das sind Dinge, die natürlich auch hier wunderbar gelernt werden können. Und wie ich anfangs auch schon sagte, wenn wir Bildung breiter denken, also jetzt nicht als Wissensbestände, die zu erwerben sind, dann ist das natürlich alles oder sind das alles Bestandteile von Bildung. Das hilft jungen Menschen später im Leben zu bestehen. Also insofern sind das sehr, sehr sinnvolle Dinge.
Wenn wir nochmal zurückkommen auf das eigenverantwortliche, selbstregulierte Lernen. Und du hast vorher schon gesagt, wir sollten den Lerner stärker in den Blickpunkt nehmen. Da wird immer wieder mal ein Argument ins Feld geführt, das da heißt, für leistungsschwächere oder weniger motivierte Schülerinnen ist natürlich die Selbstregulation vielfach eine Überforderung. Kannst du das bestätigen oder gibt es da auch Methoden, wo man auch leistungsschwächere oder Schüler, die ja gar nicht wertend gemeint, in der Pubertät hat man dann oft andere Dinge im Kopf und ist natürlich nicht intrinsisch motiviert, jetzt eine Fremdsprache zu lernen zu jedem Zeitpunkt. Wie kann man auch solche Schülerinnen mitnehmen?
Also das sind meine Erfahrungen ganz unterschiedlich. Also es gibt durchaus Lerner, auch leistungsschwächere Lerner, die sich eben durch solche Phasen selbstregulierten Lernens motivieren lassen. Ja? Also weil sie einfach erfahren, sie kommen in eine Situation, wo sie selber etwas bewirken können. Also Selbstwirksamkeit als Erfahrung. Das ist etwas durchaus Positives. Aber es gibt natürlich auch Schülerinnen und Schüler, auch das muss man oder darf man nicht verschweigen, die Freiräume nutzen, um sich zu entziehen. Ja? Und da ist dann die Rolle des Lehrers oder da ist der Lehrer gefragt, entsprechend einzugreifen. Und das ist auch ein Riesenvorteil solcher Phasen. Wenn die Lehrkraft dabei ist, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Lehrkraft mit präsent ist, dann schafft ein solcher Unterricht, wo die Schüler selbst aktiv sind, natürlich Möglichkeiten, Freiräume für Beobachtungen, für individuelle Interventionen. Also ich kann mich besonderen Schülern eben viel, viel stärker widmen, als ich das im Frontalunterricht oder in anderen Unterrichtsformen tun kann. Also das auch veränderte Lehrerrolle bedeutet natürlich auch ein Stück weit vom Vermitteln wegzugehen, viel stärker zu analysieren, zu beobachten und eben entsprechend dann zu reagieren.
Ist es der berühmte Lerncoach, also dieses Buzzword, was man immer wieder hört?
Ja, Lernbegleiter gefällt mir eigentlich besser, ja. Für mich ist der in erster Linie, wenn wir, also ich habe versucht, Bildung für mich mal so auf drei Kernpunkte zu bringen. Also Bildung bedeutet für mich, dass wir den Menschen helfen, die Dinge zu klären. Ne? Also kann man auch unter Sachkompetenz fassen. Natürlich müssen wir Dinge, die wir für wesentlich halten, vermitteln, aber andererseits müssen wir auch den Menschen stärken. Und das ist natürlich ein sehr, sehr individueller Prozess. Also wir Schüler sind Menschen und die sind sehr, sehr vielfältig. Da gibt es auch kein Rezept, aber das Bestreben, die Individualität des Einzelnen wirklich wahrzunehmen und dann auch entsprechend mit ihm umgehen zu können, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Also ein Beispiel, ich habe also eine 10. Klasse gerade abgegeben. Wir sind also in den letzten Zügen des Schuljahres und ich habe eine Karte von einer 10. Klasse erhalten, wo sie sich explizit dafür bedankt haben. Also Zitat, sie haben uns als Mensch gesehen, nicht nur als Schüler. Und das ist eigentlich ein erschreckendes Zitat, ja, dass das etwas Besonderes wäre, die Schüler als Menschen wahrzunehmen, als Individuen.
Es ist erschreckend, weil es impliziert, dass andere es vielleicht nicht getan haben.
Das will ich damit gar nicht werten. Ja? Vielleicht war es auch einfach nur nett gemeint, aber das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ja? Die Schüler sind eben keine universelle Masse, die da vor einem sitzt, sondern man muss wirklich den Einzelnen wahrnehmen. Und das geht eben mit gewissen Unterrichtskonzepten besser als mit anderen.
Jetzt gibt es natürlich ein großes Themenfeld, das uns alle, die wir im Bildungsbereich tätig sind, die letzten 2,5 Jahre umtreibt und beschäftigt, das Thema KI. Wir reden viel über Risiken und Themen wie, es müssen sich Aufgabenformate ändern, Prüfungskultur ändern, weiß man noch, was die Leistung der Schülerin, des Schülers war, weiß man es nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Chancen. Wenn wir über selbstreguliertes Lernen sprechen, bietet da KI nicht neue Möglichkeiten, das auch sinnstiftend zu unterstützen?
Absolut. Also ich denke, diese Disruption, die sehe ich momentan noch nicht. Ich sehe eher eine Evolution. Was ich besser finde, was mich ein wenig entspannter auch die Diskussion verfolgen lässt. Und ich denke, momentan normalisiert sich auch, also die Ängste sind weg, ja, man kommt in eine sachliche Auseinandersetzung. Und also für den Fremdsprachunterricht, das, was ja nun mein Metier ist, sehe ich da sehr, sehr konkrete Möglichkeiten, eben genau diesen Punkt des selbstregulierten Lernens zu unterstützen. Also Beispiel Aussprachetraining, ja. Also wenn Schülerinnen und Schüler ihre Aussprache verbessern wollen, dann hat es bisher immer einen Partner gebraucht, also einen kompetenten Partner, der ein Feedback gibt. Das kann mittlerweile KI, ja. Oder ein Sparring-Partner für kommunikative Situationen. Also kompetenzorientierter Fremdsprachunterricht bedeutet, Schüler dazu befähigen, lebensweltliche Situationen zu bestätigen. Das ist für mich so das Grobziel des Fremdsprachunterrichts. Da gehört dazu, ich kann mich orientieren, ich kann also nach dem Weg fragen, verstehe das, was der Partner mir sagt, ich kann Brötchen kaufen beim Bäcker da um die Ecke und so weiter und so fort. Und das hat man bisher immer versucht, über dialogische Verfahren im Englischunterricht zu trainieren. Und wenn da zwei Lerner miteinander agieren, ist es natürlich immer, dass da zwei mehr oder weniger kompetente Kommunikatoren sind. Mittlerweile kann das die KI, ich kann der KI eine Rolle zuweisen und kann sie darum bitten, mit mir in einen Dialog zu treten. Also solche Alltagssituationen zum Beispiel zu trainieren, selbstgesteuert, das macht die KI. Und sie gibt auch noch ein qualifiziertes Feedback, wie gut oder wie schlecht mein Agieren gewesen ist, gibt Hinweise darauf, wo ich Entwicklungspotenzial habe und gibt mir sogar noch Tipps, wie ich mich verbessern kann. Also das sind alles Möglichkeiten, ja, oder Bereich des Lese-Hörverstehens. Also wenn ich solches trainieren will, dann bin ich immer auf Materialbasis angewiesen. Das liefert mir die KI. Also wenn ich meine KI bitte, mir einen Lesetext auf dem Niveau XY mit entsprechenden Aufgabenformaten zu erstellen, dann macht die das und dann kann ich mein Leseverstehen üben. Und wenn ich die Antworten eingebe, kriege ich ein Feedback, wo ich richtig war. Also die korrigiert und analysiert das Ganze schon sehr gut. Also das sind nur einige Aspekte, wo wir im Fremdsprachenunterricht, denke ich, evolutionär weiterentwickeln können, ohne disruptiv zu sein.
Apropos, das kann schon die KI. Du hast jetzt einige Male gesagt, das kann schon die KI. Und ich frage jetzt ganz bewusst überspitzt, weil es gibt in dem einen oder anderen Bundesland einen Ministerpräsidenten, der sagt, eigentlich die zweite Fremdsprache braucht man nicht mehr. Es gibt so ganz tolle Earpods, Kopfhörer, die man sich ins Ohr steckt und die übersetzen in Echtzeit jegliche Sprache der Welt. Und eigentlich aus deiner Sicht, ja, die KI kann vieles und gerade Sprache übersetzen schon ganz gut. Warum ist es trotzdem wichtig, dass junge Menschen Sprachen lernen?
Ja, weil Sprachenlernen mehr ist als das. Einfach nur jetzt sich da Wissensbestände einzuhämmern und dann in verschiedenen Sprachen zu parlieren. Also Sprachen verkörpern immer Weltsichten und mit dem Erwerb einer neuen Sprache erwirbt man entweder eine neue Welt oder auch eine neue Perspektive auf die bestehende Welt. Und ich denke auch hier ist der Fremdsprachenunterricht gefragt, sich, ich will nicht sagen neu zu finden, neu zu definieren, aber einfach Wichtungen nochmal zu überlegen. Denn also seit den 1970er Jahren haben wir die kommunikative Ausrichtung des Fremdsprachenunterrichtes und in vielen Fällen reduziert, auch hier wieder schulartspezifisch unterschiedlich, aber auf das Überleben in einer fremdsprachlichen Umgebung. Ja? Also diese Kompetenzorientierung, kommunikative Kompetenz, ich kann mich in gewissen lebensweltlichen Alltagssituationen verständlich machen und ich kann diese Situation bewältigen. Das kann die Maschine in der Tat. Also überschaubare Situationen lassen sich relativ gut mit Übersetzern, mit Translatoren bewältigen. Aber alles das, was an menschlichen Faktoren in der Kommunikation eine Rolle spielt, das kann die KI vielleicht noch, aber eben noch nicht sehr gut. Also das, was kulturelle Sensibilität betrifft zum Beispiel, und da will ich noch gar nicht sagen interkulturelle Sensibilität, aber sich auf seinen Gesprächspartner einzustellen, sensibel zu sein im Umgang mit ihm, das sind alles Fähigkeiten, Kompetenzen, die auch im Sprachunterricht ausgebildet werden können, sollten. Und vielleicht müssen wir den Fokus ein wenig in diese Richtung verschieben.
Apropos menschliche Faktoren, Lehrkräfte wird nachweislich die größte Wirkungskraft zugesprochen, wenn es um schulischen Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern geht. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, es braucht mehr junge Menschen, die diesen Beruf antreten wollen, auch vor dem Hintergrund von Pensionierungswellen und Ähnlichem. Was würdest du jungen Lehrkräften mit auf den Weg geben, die das Thema Selbstregulation von Anfang an in ihrem Unterricht integrieren wollen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also insofern gibt man natürlich mit, oder wie auch schon gesagt, wenn man das selbstregulierende Lernen forcieren will, gibt man ein Stück weit das Heft aus der Hand. Also man gibt Kontrolle auf. Und das geht eigentlich nur mit einer gewissen Souveränität. Also auch das ist, finde ich, ein Fehler. Man sollte also Lehrerinnen und Lehrern oder jungen Lehrkräften die gesamte Bandbreite an Methoden vermitteln und nicht Fokussierung auf das, was gerade in oder Mode oder en vogue ist. Sondern wir brauchen die Bandbreite. Wir brauchen den Frontalunterricht, wir brauchen das selbstregulierte Lernen, wir brauchen Projektphasen und all das immer angemessen an den Zielen und Inhalten dessen, was ich wirklich erreichen will. Und das ist auch etwas, das wir gerne verabsolutieren und sagen, das ist die eine Methode und das ist die andere Methode, das ist gut, das ist schlecht. Wir wissen aus der empirischen Forschung mittlerweile sehr gut, dass das nicht so ist. Also wenn ich Faktenwissen relativ effizient vermitteln will, dann ist der Vortrag, der Lehrervortrag nach wie vor das effizienteste Mittel. Wenn ich dieses Wissen, das da zunächst in den Raum gestellt wurde, aber so nachhaltig verfügbar machen will, wenn ich das in Wissensbestände der Länder integrieren will, dann gibt es eben bessere Verfahren, die weniger lehrerzentriert sind. Die Frage ist, ob man einen jungen Kollegen sofort mit offenen Verfahren auf die Bühne stellen will oder ob man sagt, es gibt erstmal Verfahren, die vielleicht etwas mehr oder leichter zu kontrollieren, zu steuern sind und dann das Ganze öffnet. Also bei mir war das zum Beispiel so, ne, dass man also sich entwickelt hat, eine Evolution von eher lehrerzentrierten Phasen hin zu mehr Schülerfreiräumen zu selbstreguliertem Lernen.
Jetzt hast du gesagt, junge Menschen oder auch Menschen, die überhaupt im Lehrerinnenberuf sind, brauchen eine breite Bandbreite von funktionierenden Methodiken. Das heißt, wir brauchen in Wahrheit Multitalente, die diesen Job machen. An dieser Stelle würde ich meinen, allergrößter Respekt vor denjenigen, die sich dieser Aufgabe stellen. Und ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wie du vorher schon gesagt hast, diesen Beruf wieder so attraktiv zu machen, dass wir auch in Zukunft genug Menschen haben, die jungen Menschen in guten Start ins Leben ermöglichen. Frank, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch drei kurze Fragen an dich mit der Bitte um eine kurze und schnelle Antwort. Bist du bereit?
Ja.
Dann starten wir. Fremdsprachenunterricht und KI, Fluch oder Segen?
Segen, mit dem nötigen Augenmaß.
Welchen Stellenwert hat Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Fremdsprachendidaktik?
Eine sehr große, weil Bildung für nachhaltige Entwicklung ist etwas, was sehr stark damit zu tun hat, wie unsere Zukunft aussehen wird. Und das ist eine fachübergreifende Aufgabe. Da müssen alle Fächer mit tun. Und der Fremdsprachenunterricht, darf ich noch ergänzen?
Ja, ja, klar.
Der Fremdsprachenunterricht, der ja gerne mal so als inhaltsloses Fach gesehen wird, weil es gibt ja nicht unbedingt verbindliche Fachinhalte, hat das große Glück, Inhalte so auswählen zu können, dass sie genau auf dieses Ziel einzahlen.
Englischdidaktik im Jahr 2030, wo war dies?
Schwierig. Es wird komplexer. Es wird komplexer. Und ich denke, es wird weniger aufgeregt sein, aber die Bandbreite dessen, was zu vermitteln ist. Wenn ich das vielleicht noch sagen darf, also so die gute alte Zeit, Zeit meiner Ausbildung, war eigentlich nur die Entscheidung, wie hältst du es mit dem Unterricht, eher offen, eher geschlossen. Heute sind wir in viel, viel vielfältigeren Szenarien und das hattest du eben auch gerade gesagt, das würde ich nochmal unterstreichen. Die jungen Kolleginnen und Kollegen, die müssen ausgestattet werden mit einem viel, viel größeren Werkzeugkoffer, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Frank, ich mache diesen Podcast so gern, weil es für mich die Gelegenheit ist, immer wieder was zu lernen. Ich habe heute gelernt, dass selbstreguliertes Lernen mehr ist als ein pädagogischer Trend, dass es uns hilft, eine Zukunftskompetenz zu entwickeln, mit Komplexität umzugehen, Eigenverantwortung zu stärken. Und das ist, glaube ich, bei jungen Menschen ganz, ganz wichtig und auch KI sinnvoll zu nutzen. Dir vielen Dank für deine Einblicke, dein didaktisches Know-how und vor allem den interessanten Blick nach vorne. Und danke fürs Dabeisein.
Ich danke dir. War ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und hat mir auch wieder neue Einsichten gegeben. Danke.
Danke dir. Wenn ihr Fragen zum Thema selbstreguliertes Lernen habt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. In den Shownotes findet ihr außerdem weitere Informationen und Links zu dem Thema. In 3 Wochen gibt es dann die nächste Folge hier bei Zeugnis Zukunft. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst Klett Verlags.